Ja, was ist das für eine unglaublich große Gnade, wenn man das sagen kann? Was ist das für eine große Freude, wenn man das sagen kann? So ist die Taufe immer auch ein Fest des Lebens. Und das soll heute das Motto sein: Wir feiern das neue Leben, das aus Jesus Christus kommt. Ich habe natürlich einen Text mitgebracht, insbesondere für euch. Eben als wir uns getroffen haben, habe ich ihn auch schon gelesen. Und heute möchte ich für euch noch etwas sagen. Und ihr anderen seid selbstverständlich eingeladen, auch zuzuhören. Und zwar steht dieser Text im Kolosserbrief. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwer zugänglich, aber wir werden gleich noch schauen, was das bedeutet. Da heißt es im Kolosserbrief: In ihm, gemeint ist Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Schauen wir uns mal an, was uns Gottes Wort hier sagt und vor allen Dingen, was es dann auch schlussendlich für die Taufe bedeutet. Zunächst mal fängt es ja für uns vielleicht etwas kryptisch, etwas unverständlich an, nämlich hier ist die Rede von der Beschneidung durch Christus. Was hat es eigentlich auf sich mit der Beschneidung durch Christus? Also manche von uns kennen das vielleicht, nicht im Judentum, im Volk Israel hatte die Beschneidung eine ganz wesentliche, eine ganz zentrale Bedeutung. Man kann sagen, dass die Beschneidung für Israel, und so ist es im Judentum tatsächlich heute noch, identitätsstiftend war. Das heißt, zum Volk Gottes gehörte derjenige, der sich hat beschneiden lassen. Das ist von allergrößter Bedeutung, denn als jetzt die ersten Juden sozusagen Christen wurden, denn alle ersten Christen waren Juden, sie kamen alle aus dem Judentum, sie kamen alle aus Israel, sie kamen alle sozusagen aus den Verheißungen des Alten Testaments, alle. Wir reden ja heute noch von den messianischen Juden, also das sind praktisch Juden oder eben Leute aus dem Volk Israel, aus dem Volk Abrahams, sozusagen, die ihren Messias kennengelernt haben. So, jetzt war aber die Frage, worin besteht jetzt eigentlich unsere Identität? Und noch dringlicher wurde diese Frage, als jetzt Menschen, die eben nicht aus Israel waren, die nicht aus dem Judentum kamen, als sie jetzt plötzlich zum Glauben kamen. Das konnten die erst gar nicht begreifen, wie jetzt die Heiden, die eben nicht aus Israel sind, die nicht zum Volk Gottes gehören, bekommen den Heiligen Geist. Was ist das denn? Kann nicht sein. Unmöglich. Es war sogar so, dass ein gottesfürchtiger Israelit um Samarien einen riesen Bogen gemacht hat. Also die Samariter waren so eine Mischung sozusagen aus Judentum und Heidentum, um es mal ganz grob zu beschreiben. Und die waren sozusagen bei den gottesfürchtigen Israeliten nicht anerkannt. Und er sagt, nee, also die gehören nicht zu uns, auf gar keinen Fall. Und deswegen hat man sich mit denen noch nicht getroffen, die sind auf gar keinen Fall. Und wenn man jetzt sozusagen vom Süden, zum Beispiel von Jerusalem, nicht ganz der Süden, aber schon deutlich südlich, in den Norden gezogen ist, zum Beispiel zum See Genezareth, nach Nazareth oder so, dann hat man einen riesen Umweg in Kauf genommen, weil man auf gar keinen Fall durch dieses versiffte Samarien gehen wollte, weil das war unrein, ging gar nicht, definitiv nicht. Verstehen wir diese Denke? Die Frage nach der Identität, wer gehört zum Volk Gottes? So, und jetzt kommen Menschen, die eben keine Israeliten waren, kommen jetzt zum Glauben an Jesus. Und sofort hat sich die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit denen? Wenn die jetzt auch zum Volk Gottes gehören, Wenn die jetzt auch zu Gott gehören, das mussten die auch erstmal schlucken, dass das tatsächlich so ist. Und Gott hat das bestätigt durch Zeichen durch den Heiligen Geist. Ganz drastisch teilweise, dass unmissverständlich klar war, dass die wirklich den Heiligen Geist haben. Das konnte sich ein gottesfürchtiger Israelit gar nicht vorstellen. Dass jemand, der nicht aus Israel ist, den Heiligen Geist hat. Undenkbar. Aber Jesus hatte ja schon gesagt, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern, allen Menschen, über Israel hinaus. So, und jetzt tat sich natürlich die Frage auf, wie ist es denn dann jetzt mit der Beschneidung eigentlich? Weil zum Volk Gottes gehört man ja durch die Beschneidung. Und wenn man eben nicht beschnitten wurde, dann gehörte man nicht zum Volk Gottes. So war das. Also merken wir, wie tief das verwurzelt war. Und das war im Alten Testament auch so begründet. Gott hatte das tatsächlich so gesagt zu Abraham. Und deswegen gehörte es selbstverständlich dazu, dass jemand, der jetzt sozusagen zum Volk Gottes dazukommen wollte, und im Alten Testament war das auch so, da kamen auch gelegentlich mal welche von draußen dazu, die wurden natürlich einer langen Prüfung unterzogen, aber selbstverständlich musste sich beschneiden lassen, die Männer, die Frauen natürlich nicht. So, und diese Frage drängte sich jetzt auf und das führt zu der Frage, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Muss man das? Und da setzt das Neue Testament an. Es geht um nichts mehr oder weniger als um unsere geistliche Identität. Wann und unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Bedingungen gehören wir eigentlich zu Gott? Unter welchen Bedingungen kommen wir sozusagen in den Himmel und sind errettet? Unter welchen Bedingungen gehören wir eigentlich dazu? Für die ersten Judenchristen war das klar. Nämlich ganz klar, wenn man beschnitten ist. So, jetzt kam aber die Sache mit Jesus dazu. Die Verheißungen haben sich erfüllt. Und das muss man sich mal vorstellen, jemand wie Paulus, der ein Pharisäer und Schriftgelehrter war, wir können davon ausgehen, dass er das Alte Testament wahrscheinlich auswendig konnte, was für die damalige Zeit keine Seltenheit war. So, und das ist hochinteressant, dass dieser Paulus, der halt zutiefst verwurzelt war in den Verheißungen des Alten Testaments, jetzt plötzlich Folgendes schreibt. Da sagt er nämlich im Galaterbrief, da geht es auch darum, ganz, ganz stark um diese Frage, was müssen wir jetzt eigentlich mit den Opfern und all diese Dinge. Und da sagt er, worauf es nämlich ankommt, wenn Jesus da ist, wenn wir an Jesus glauben, ist weder beschnitten sein, noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein, nämlich zu Jesus zu gehören. Und damit hat er deutlich gemacht, dass sozusagen die Beschneidung, die wir im Alten Testament hatten, die Gott angeordnet hat, im Grunde genommen schon ein prophetisches Zeichen auf Jesus hin war, das aber in Jesus erfüllt wurde, nämlich dadurch, wenn ein Mensch sich Jesus Christus anvertraut, ein neues Leben bekommt, ein neuer Mensch wird. Beschneidung durch Christus heißt also das neue Leben, das Jesus Christus schenkt. Die Bibel spricht mit sehr unterschiedlichen Begriffen von diesem Vorgang und ein ganz zentraler Begriff an dieser Stelle ist der Begriff der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Den Begriff der Wiedergeburt kennen wir vielleicht so aus dem hinduistischen Denken, nicht das sogenannte Rad der Wiedergeburten. Was Jesus hier sagt, ist etwas komplett anderes. Der Begriff ist zwar gleich, aber vor der Sache her, es ist etwas komplett anderes. Es bedeutet nämlich, dass wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, sein Leben ohne Jesus hinter sich lässt, so wie wir das von den wunderbaren Zeugnissen gehört haben, nicht manchmal in sehr drastischer Art und Weise, dann schenkt Gott ein neues Leben. Dann schenkt Gott die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was man sich so vielleicht gar nicht vorstellen kann und erklären kann. Aber das ist eine geistliche Realität. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hast du tatsächlich in dir die Kraft Gottes, dann hast du in dir den Heiligen Geist. Und das ist hier gemeint. Und darin erfüllt sich sozusagen das, was im Alten Testament geschrieben steht über die Beschneidung. Die Bibel spricht von der Beschneidung des Herzens. Und diese Beschneidung des Herzens, das ist sozusagen die Hinwendung zu Jesus. Das heißt, man legt bewusst sein altes Leben, sein fleischliches Leben, wie die Bibel sagt, das sind dann so diese Begriffe, nicht das geistliche Leben, das fleischliche Leben. Das fleischliche Leben ist das Leben ohne Jesus. Das legt man bewusst ab. Wie? Symbolisch bei Israel früher die Beschneidung. Und jetzt halt eben geistlich durch den Glauben an Jesus. Und das ist der Grund, warum wir uns auch jetzt, sagen wir mal, unter neutestamentlichen Bedingungen nicht mehr beschneiden lassen müssen. Warum? Weil unsere Identität liegt einzig und allein in Christus. Christus ist unsere Identität. Und das ist eine wirklich sehr, sehr große Sache. So, dann heißt es weiter in diesem Text, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Ja, das ist jetzt mal ein ganz starkes Bild, was im Grunde genommen hier anknüpft an diesen Gedanken der Beschneidung, der Hinwendung zu Christus, das alte Leben ablegen. Die Taufe ist im Prinzip, wenn man so will, eine symbolische Beerdigung. Das hat was von Beerdigung. Das ist auch der Grund, warum in der Urkirche, später kamen dann andere Traditionen dazu, das hatte dann andere Gründe und so weiter, auch kirchen- und theologiegeschichtlich. Das haben wir im Taufseminar natürlich alles besprochen, diese Dinge. Hat die Urkirche immer durch vollständiges Untertauchen getauft. Übrigens auch schon Johannes, der Täufer. Das heißt, symbolisch wird mein Körper sozusagen begraben ins Taufwasser hinein. Deswegen bedeckt das Wasser sozusagen auch komplett den Körper, wie wenn man vollständig sozusagen im Grab liegen würde. Für manche hört sich das jetzt ein bisschen drastisch an. Aber das ist die Bildsprache des Neuen Testaments an dieser Stelle. Und ich finde, diese Bildsprache, die ist unglaublich stark, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Und nicht nur so irgendwie gedanklich oder so, nein, buchstäblich. Dass man sich buchstäblich ins Wasser begibt und sozusagen unter Wasser und auf diese Weise dokumentiert, ich glaube, dass es mehr ist als ein Symbol. Ich glaube, es ist ein Dokument. Es ist eine Repräsentation. Es ist ein klares Zeichen, mein altes Leben ist begraben. Ich möchte von nun an tatsächlich mit Jesus leben. Das ist der zweite Teil hier von diesem Vers. Da heißt es nämlich sofort, man bleibt ja nicht unten, das wäre ja fatal, also wäre keine gute Idee. Man kommt natürlich sofort wieder rauf. Und auch das ist ein ganz starkes Symbol, ein ganz starkes Zeichen, eine ganz starke Repräsentation, nämlich, dass ich mit Christus auferstanden bin zu einem neuen Leben. Manche würden sagen, ja wieso, die Auferstehung kommt doch erst noch. Ja, in der Vollendung wird unser Leib, also der jetzige biologische Leib, wird auferstehen. Wir werden einen neuen Leib bekommen und in Ewigkeit in diesem neuen Leib leben. Aber sozusagen dieser Gedanke der Auferstehung heißt hier, ich lebe jetzt. Ich bin jetzt sozusagen auferstanden zu diesem neuen Leben, das Christus mir schenkt. Und da ist auch etwas Prophetisches drin. Nämlich im Blick auf die Auferstehung der Toten, wenn Jesus wiederkommt. Verstehen wir diese Bildsprache, diese Zusammenhänge in der Bibel? Das ist ganz tief, das ist ganz großartig. Und genau das drückt ihr aus. Euer altes Leben, so wie ihr es eben gesagt habt in den Zeugnissen, euer altes Leben soll sozusagen begraben sein. Ich möchte jetzt fortan mit Jesus leben und ich möchte das auf diese Weise dokumentieren. Teilweise geht ihr ja schon eine Weile mit Jesus, nicht? Also durch die Taufe kommt ihr natürlich nicht zu Jesus, aber hier drückt ihr genau das aus, dass mein Leben Jesus gehört, dass ihr aus der Auferstehung Jesu Christi lebt. Aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. So wie Christus auferweckt wurde von den Toten und jetzt sozusagen ewig lebt und gewissermaßen unsterblich ist, so hat dieses neue Leben, das Christus schenkt, auch in euch angefangen. Auch für euch gilt, ihr habt das ewige Leben. Wer zu Jesus Christus gehört, hat das ewige Leben. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Nächste Woche ist Ostern, da werden wir dann über Auferstehung nachdenken. Da wird das dann nochmal eine ganz besondere Rolle spielen. Dieses Thema, wenn wir dann über Johannes 11 nachdenken, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ganz großartig. Merken wir die Tiefe, die sozusagen hier drin ist, mit Christus begraben. Gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Stellen, wo das auch ausgedrückt wird, ebenfalls durch Paulus zum Beispiel, sehr bekannt im Römerbrief. Da sagt Paulus in Römer 6, Vers 4, das ist mal sozusagen hier der erste Teil des Verses, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und daher auch mit ihm begraben worden. Das ist der gleiche Gedanke. Ich möchte jetzt in diesem neuen Leben leben, ausgerichtet auf Jesus. Mein altes Leben, mein alter Mensch, mein Leben ohne Jesus soll für immer begraben sein. Dann der dritte Vers, mit Christus lebendig gemacht. Da heißt es nun, und er hat euch lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Auch hier nochmal dieser Gedanke der Beschneidung und des Unbeschnittenseins, aber eben in dieser geistlichen Bedeutung. Nämlich, dass wir jetzt nicht mehr uns selbst, sondern Jesus gehören. Wir waren tot in den Sünden. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir ohne Christus in die Ewigkeit gehen, so sagt es die Bibel, sind wir verloren, weil wir Sünder sind. Kein Mensch ist perfekt vor Gott. Kein Mensch kann sagen, ich lebe so gut, dass ich sozusagen aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, aus dem eigenen Gutsein sozusagen zu Gott und in den Himmel kommen kann. Das ist völlig ausgeschlossen. Tod in den Sünden. Wir waren tot in den Sünden. Ohne Christus bist du tot in den Sünden. Du lebst zwar ein biologisches Leben, aber geistlich bist du tot in den Sünden. Und dafür ist Jesus gekommen. Das ist das Kreuz, dass er für uns zur Vergebung unserer Sünde ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Dass er stellvertretend für uns am Kreuz starb, aber da eben nicht drin blieb, sondern auferstanden ist von den Toten. Und das ist sozusagen die Voraussetzung. Das ist das Geheimnis des neuen Lebens. Er hat euch lebendig gemacht. Nicht wir selbst. Er war es. Christus hat euch lebendig gemacht. Und hat euch vergeben alle Sünden. Ich fand das stark in manchen Zeugnissen, dass ihr das so wisst. Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Wie großartig ist das? Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir unsere Schuld eingestehen, wenn wir an dieser Stelle ganz ehrlich werden vor Gott, dann vergibt er uns unsere Schuld. Und das ist wichtig und das drückt ihr aus. Da heißt es ebenfalls im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4, jetzt der zweite Teil, nämlich B, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Hier haben wir sozusagen die ganze Geschichte nochmal abgerundet. Ihr wollt ein Leben mit Jesus leben. Das ist die Ausrichtung, das ist der Fokus. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der diese Botschaft, das, was die Bibel sagt, über diese Dinge vielleicht zum ersten Mal hört. Es ist eine grandiose Botschaft. Und die Bibel sagt uns, dass Gott jeden Menschen liebt, dass Gott jeden Menschen annimmt. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn dich Sünde und Schuld oder andere Dinge drücken, dann lade ich herzlich ein, komm zu Jesus. Jesus lebt. Jesus ist nicht nur eine Idee aus der Antike. Jesus lebt. Er ist da und er hat ein Interesse an dir, so wie die Täuflinge das bezeugt haben. Gilt das für jeden Menschen? Auch wenn sie, wenn du das vielleicht jetzt via Livestream hörst, die Botschaft gilt dir. Jesus Christus ist auch für dich am Kreuz von Golgatha gestorben. Und er ist auferstanden von den Toten. Und er möchte auch dir dieses neue Leben schenken. Das ist großartig. Selbst wenn du das im Moment noch gar nicht fassen, glauben kannst, weil das alles so neu ist, es ist die Wahrheit. Bleib dran, frag danach. Such vielleicht das Gespräch mit jemandem. Jesus lebt. Es ist eine großartige Sache. Und er möchte, dass du ihm vertraust und mit ihm lebst. Und dass du vielleicht auch dahin kommst, wie unsere Täuflinge, zu sagen, jawohl, wenn das stimmt, wenn diese Botschaft stimmt, dann möchte auch ich mit Jesus leben. Und wir haben gehört, nicht, fand ich großartig, Tom, wie du das gesagt hast, nicht, dass du viele Jahre ohne Jesus gelebt hast, irgendwann sogar mal gesagt hast, ich will gar nicht mehr. Sich abwenden. Vielleicht ist ein Mensch da, der so einen ähnlichen Weg hat, der aus irgendwelchen Gründen enttäuscht ist, vielleicht sogar angewidert. Oh, Menschen machen Fehler, so ist das. Auch Christen machen Fehler. Auch Pastoren, Pfarrer machen Fehler. Deswegen geht es niemals um Menschen. Es geht immer um Jesus. Jesus, Jesus und nochmal Jesus. Das ist das Wichtigste. Darum geht's. Das ist das Entscheidende. Und deswegen, wenn man dann dahin kommt, und manchmal ist das ja so, dass man im Leben plötzlich Dinge erlebt oder auch manchmal ganz, ganz schwere Dinge und so dann vielleicht wieder ganz neu ins Nachdenken kommt, da war doch mal was. Da gibt's doch noch was anderes. Wie erinnern wir uns? Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er bei den Schweinen saß. Mensch, Kinder, da gibt's doch noch den Vater. Zurück zum Vater. Wer zurück zum Vater gehen? Ich lade dich ein. Komm zurück zum Vater. Denn der Vater im Himmel wartet auf dich. Zum Schluss noch ein Vers aus dem Galaterbrief, der das Ganze noch mal etwas zusammenfassen soll und zusammenfassen wird. Da heißt es, und das ist im Grunde genommen jetzt die Realität. Ich lebe, beziehungsweise jetzt in der neuen Genfer Übersetzung, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist es. Wer Jesus Christus hat, wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Mit dem Tod ist keinesfalls alles aus. Was für eine Illusion ist das? Und wer Jesus Christus hat, wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Und genau das werdet ihr jetzt durch die Taufe bezeugen. Wir freuen uns drauf. Amen.